herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die wunderschöne, grinsende, lächelnde Katrin Jakob.
Und an meiner Seite die ebenso wunderschöne, lächelnde, beste, tollste und endlich wieder voll gesunde Kim Seidler, meine Yay. Lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist so schön, dich wieder so gesund und auch frisch zu sehen. Also man hat dir richtig angemerkt, dass du total angeschlagen warst, was bei einer Lungenentzündung ja auch niemanden verwundert. Insofern,
nee, das stimmt.
Umso schöner, absolut, dich jetzt so zu sehen. Ja. Kim, heute gehen wir mal wieder etwas in die Geschichte zurück. Mhm. Und die Dame, die wir euch vorstellen da draußen, die hatten wir bereits mehrfach erwähnt in einer anderen Folge. Und welche war das nochmal?
Haha, das war im ersten Teil unserer Doppelfolge zu den Frauenrechten in Deutschland. Gern da natürlich auch nochmal reinhören. Auch wenn sie selbst kein Deutsche war und ihr Name klingt auch alles andere als das, nämlich wunderbar französisch.
Okay, und für alle, die jetzt gerade noch nicht den Titel gelesen haben, wer ist es? Mit wem haben wir heute das Vergnügen, meine Liebe?
Nochmal ein bisschen ausholen. Es ist leider nicht alles ein Vergnügen im Lebenslauf dieser bewundernswerten Frau, aber sie ist uns auf jeden Fall diese Episode wert. Das hatten wir schon nach der Frauenrechte-Folge im Gefühl. Ja. Für ihr Engagement, das müssen wir vorweg schicken, hat Olymp leider auch mit dem Leben bezahlt. Und sie wusste auch, dass das kommen könnte. Und dennoch hat sie es gewagt. Heute reisen wir mal wieder ein wenig in der Zeit zurück und stellen euch eine Persönlichkeit aus dem 18. Jahrhundert vor.
Oh mein Gott, du machst es wirklich sehr, sehr spannend. Olymp, wer denn nun? Um Himmels Willen, Trommelwirbel, Tusch.
Weil ihr Leben eben auch wie ein Krimi war. Ja. Deshalb, heute geht es um die französische Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Marie Gousse, die unter ihrem Pseudonym Olymp de Gouges bekannt wurde.
Und bevor wir zu Olymp kommen, noch ein kleiner geschichtlicher Exkurs, der muss leider sein, ihr Lieben. Wir befinden uns also im 18. Jahrhundert in Frankreich. Und wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, der weiß, das ist eine Zeit des dramatischen Umbruchs. Und passend dazu steige ich gleich mal mit einem schön dramatischen Zitat ein. Doppelpunkt. Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Dieser Satz wird dem Revolutionär Pierre Vergniaud zugeschrieben, einem Girondistenführer, der 1793 unter der Terrorherrschaft von Robespierre, einem Jakobiner, hingerichtet wurde. Und der deutsche Dramatiker Georg Büchner legte übrigens dieses Zitat in seinem berühmtesten Werk Dantons Tod nicht Vergniaud in den Mund, sondern seinem titelgebenden Helden Georges Danton, hingerichtet 1794. Wir sprechen bei all dem, ihr könnt es euch denken, natürlich von der Französischen Revolution, deren Beginn gerne auf den 14. Juli 1789 datiert wird, dem Tag des berühmten Sturms auf das Gefängnis Bastille. Habe ich das nicht schön gesagt? Jetzt es wird voll dramatisch, oder?
Und jetzt hören wir auf, Männer zu nennen. Wir kommen zurück. Also nein, die Irrungen und Wirrungen der Französischen Revolution können wir hier natürlich nicht annähernd aufdröseln. Auch da haben wir ein bisschen mehr ausgeholt tatsächlich in der Frauengeschichts-Episode. Wer ein bisschen mehr zur Französischen Revolution wissen will, aber nur so viel. Die Französische Revolution fand von 1789 bis 1799 statt und ist eines der bedeutendsten Ereignisse der europäischen Geschichte, das auch wirklich bis heute immer noch nachwirkt. Mhm. In dieser Zeit lehnten sich große Teile der Bevölkerung gegen den feudalen und absolutistischen Ständesstaat auf und gründeten eine neue französische Republik. Eines der Mottos dieser Zeit war, mal gucken, ich habe ein Foto gemacht von einem Rathaus in der Provence, da stand es nämlich drauf.
Ach, wirklich? Liberté,
Egalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, beziehungsweise in unserem Sinne natürlich Schwesterlichkeit. Mhm. Heute ist es das Staatsmotto der modernen Französischen Republik. Der Beginn der Revolution wird häufig mit besagtem Sturm des Volkes auf das Gefängnis Bastille gleichgesetzt, was Katrin schon erwähnt hatte. Die Gründung der neuen Republik stand im Zeichen der Aufklärung und einer Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1791. Zu dieser Erklärung kommen wir später noch, denn sie wird noch wichtig werden. Aber was wir auch sagen können, es kam in dieser Zeit auch zu erbitterten Machtkämpfen innerhalb der Revolutionäre, die viele davon mit dem Leben bezahlten. Mhm. Darunter auch viele Frauen. Der erwähnte Jakobiner, die Jakobiner, das waren zur Zeit der Revolution so etwas wie eine Partei. Also Maximilien de Robespierre galt als besonders grausam und ließ nicht nur FeudalistInnen, sondern auch KonkurrentInnen und ehemalige WeggefährtInnen gnadenlos hinrichten, die ihm nicht genügend auf seiner Linie zu sein schienen. Die meisten starben durch die Abtrennung eines Kopfes auf dem sogenannten Schafott, größtenteils unter Zuhilfenahme der gefürchteten Madame, in Anführungszeichen, Guillotine. Die Hinrichtung von täglich etwa 50 bis 100 Menschen wurde wegen des sogenannten Schreckensgesetzes vom 10. Juni 1794 auf dem Verwaltungsweg möglich.
Oh Gott.
Mhm. Das klingt furchtbar, ne?
Ja.
Naja. Robespierre selbst wurde am 27. Juli ebenfalls Opfer seines eigenen Gesetzes, was dann zum Glück auch das Ende dieser Schreckensherrschaft bedeutete. So viel einmal zum groben, sehr groben Kontext, ganz knapp heruntergebrochen und nicht annähernd vollständig, klar, denn über wenig. Also es wurde in Deutschland sehr viel geschrieben über die Französische Revolution, aber jetzt wollen wir mal zu unserer Protagonistin zurückkehren.
Genau. Was hat das alles mit Olymp zu tun? Du hast jetzt auch sehr viele Männer genannt, ne? Aber Krieg ist ja meistens Männersache. Sie schrieb unter anderem, Zitat, in dieser Zeit, niemand darf wegen seiner Meinung, auch wenn sie grundsätzlicher Art ist, verfolgt werden. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen. Das ist ein Auszug aus dem Artikel 10 ihrer berühmten Schrift Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, in der sie sich anlehnt an die noch berühmtere Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die am 26. August 1789 von der französischen Nationalversammlung verabschiedet wurde.
Genau. Diese Erklärung in 17 Artikeln ergänzte oder ersetzte Olymp im Grunde, um die Gleichstellung der Frau in Staat und Gesellschaft zu manifestieren. Natürlich in der übersetzten Version von Olymp, die sie am 5. September 1791 verfasste, um sie der Nationalversammlung vorzulegen. Die meisten dieser Artikel werden wir im Laufe dieser Episode zitieren. Ganz oder auch vielleicht manchmal nur teilweise. Wir betonen das deshalb so, weil sie gleichzeitig auch Stationen ihres Lebens und der Erfahrungen, die sie gemacht hat, widerspiegeln.
Und ich steige mal ein mit dem Artikel 1. Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Die sozialen Unterschiede können nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Apropos Geburt. Olympe de Gouges wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Marie Gouges, du hattest es gesagt, am 7. Mai 1748 in Montauban geboren, einer mittelgroßen Stadt in der Nähe von Toulouse im Süden Frankreichs. Die Städte befinden sich in der Region Okzitanien. Das wird noch wichtig werden, also einen kleinen Knoten in die Finger machen. Ihre Eltern waren offiziell die Wäscherin an Olympe Musset und der Metzger Pierre Gouges. Vermutet wird aber, dass ihr leiblicher Vater, der Landadlige Jean-Jacques Lefranc, Marquis de Pompignan, war. Dieser war Jurist und Schriftsteller, erkannte seine Tochter jedoch zeitlebens nicht als solche an und kümmerte sich auch gar nicht um sie. Lefranc galt übrigens als erbitterter Widersacher des berühmten Schriftstellers und Philosophen Voltaire. Dass er selbst auch Schriftsteller war, müssen wir uns aber einmal merken. Also wir müssen uns viele Knoten in die Finger machen in dieser Folge. Genau.
Ihr merkt schon, diese Folge ist voller Cliffhanger. Ich komme zum Artikel 2 ihrer Schrift. Ziel und Zweck jedes politischen Zusammenschlusses ist der Schutz der natürlichen und unveräußerlichen Rechte sowohl der Frau als auch des Mannes. Diese Rechte sind Freiheit, Sicherheit, das Recht auf Eigentum und besonders das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Mit diesem Zitat wusste Marie, wovon sie sprach, denn mit 17 wurde sie, vermutlich gegen ihren Willen, verheiratet. Der Auserwählte war der Küchenchef Louis-Yves Aubry. Und zwar wurde dieser von ihrem älteren Bruder auserkoren, dessen Namen wir nicht kennen. Jedenfalls konnte Ehemann Aubrey mit der Mitgift eine Gaststätte eröffnen.
Oh, das muss aber viel gewesen sein.
Wie alt er bei der Eheschließung war, ist nicht ganz geklärt. Er wird häufig als alter Mann vermutet, doch zu seiner Verlobung wurde vom beauftragten Notar die Einwilligung seiner Eltern verlangt. Mhm. Insofern kann er selbst vielleicht noch nicht volljährig gewesen sein oder vielleicht auch geistig eingeschränkt. Man weiß es nicht oder wir wissen es nicht.
Spekulation.
Marie konnte Aubrey jedenfalls nicht leiden, so wird es anhand ihrer späteren autobiografischen Schriften vermutet, die sie 1786, geschrieben wurden sie 1784, unter dem Pseudonym Madame de Valmont veröffentlichte im Alter von 38 Jahren. Sie beschrieb ihn als Mann, Zitat, den ich durchaus nicht liebte und der weder wohlhabend noch guter Herkunft war. Ich wurde geopfert ohne ersichtlichen Grund, Zitat Ende. An anderer Stelle spricht sie sogar von dem, Zitat, mir verhassten Mann, Zitat Ende. Diese Heirat und auch die Nicht-Anerkennung durch ihren leiblichen Vater haben Marie offensichtlich lange beschäftigt.
Artikel 3. Das Prinzip jeder Herrschaft ruht wesentlich in der Nation, die nichts anderes darstellt als eine Vereinigung von Frauen und Männern. Keine Körperschaft und keine einzelne Person kann Macht ausüben, die nicht ausdrücklich daraus hervorgeht. Zitat Ende. Es waren, wie wir wissen, unruhige Zeiten in Frankreich und auch der Nationalstaat war gar nicht so vereint und selbstverständlich wie heute. Das hat man auch an der Sprache gemerkt, denn Marie sprach eigentlich gar kein Französisch, jedenfalls nicht als Muttersprache.
Aha, wie das denn?
Das hat mich auch gewundert, aber offenbar sprach sie das in ihrer Heimatregion geläufige Okzitan. Ah, da ist es
Gott,
wieder,
das habe ich noch nie gehört.
Ich nämlich auch nicht. Und deshalb muss ich auch Wikipedia befragen und das ist wirklich so abgefahren, was da steht. Ich muss zitieren. Die okzitanische Sprache oder das Okzitanisch ist neben Französisch die zweite romanische Sprache, die sich in Gallien, wir erinnern uns, Asterix und Obelix, aus dem Vulgärlatein entwickelt hat. Als Amtssprache ist Okzitanisch nur in Spanien und zwar im Val d'Aran und seit 2010 auch in der ganzen autonomen Gemeinschaft Katalonien in seiner arenesischen Variante anerkannt. Eine Sprache, die ich noch nie gehört habe, also mitten in Europa oder fast mitten in Europa. Und Okzitanisch zählt zu den vom französischen Staat 1999 mit Einschränkungen in Bildung, Medien und Selbstverwaltung anerkannten Regional- und Minderheitensprachen gemäß der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Also,
Wahnsinn.
Das ist wirklich eine der führenden Literatursprachen Europas im Hochmittelalter gewesen.
Krass.
Und das musste ich jetzt leider als Lehrerkind so vorlesen.
Wie
und
toll. Außer, dass es jetzt natürlich nur Wikipedia war und Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle ist, ihr Lieben da draußen, wissen wir ja alle. Aber trotzdem zur Orientierung auf jeden Fall sehr hilfreich.
Auf jeden Fall. Also alleine die Verlinkung da drin, das sah schon ziemlich wissenschaftlich aus, aber ihr könnt euch natürlich selbstverständlich ein eigenes Bild machen. Und diese Sprache nun, also sprach Olymp, vielmehr Marie, wie sie sich da noch nannte. Inwiefern sie als Kind und junge Frau überhaupt dann lesen und schreiben konnte, ist nicht ganz klar, denn Frauen waren damals häufig Analphabetinnen und genossen keine offizielle Ausbildung. Das war ja nun nicht nur in Frankreich so. Und es gab auch einfach schlicht keine Schulen für Mädchen. Ne?
Ja.
Und 1786 schrieb sie dazu an KritikerInnen ihres Sprachstils, frei übersetzt, weil ich in einem Land großgezogen wurde, dessen Sprache ich ziemlich schlecht spreche und deren Grundregeln ich nie gelernt habe, ist es erstaunlich, dass meine Diktion, also der Ausdruck, nicht noch viel fehlerhafter ist. Finde ich irgendwie ganz cool. Also stellt euch nicht so an, das Glas ist halb voll. Aber kommen wir nochmal zu ihren Lebensumständen, also weg von der Sprache. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen. Zusammengefasst. Da stand sie nun also mit einem Mann, den sie nicht liebte und übrigens einem gemeinsamen Kind, das 1776 geboren wurde und das den Namen Pierre erhielt. Ja.
Ja. Wahnsinn. Oh Mann, im wahrsten Sinne, ne? Mhm. Wir kommen zum Artikel 4. Da steht geschrieben von Olymp. Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen zusteht. So wird die Frau in der Ausübung ihrer natürlichen Rechte nur durch die fortlaufende Tyrannei, die der Mann ihr entgegensetzt, gehindert. Diese Schranken müssen durch Gesetze der Natur und Vernunft revidiert werden. Zitat. Artikelende. Vielleicht wäre es auch so gekommen oder so geblieben mit der Tyrannei der Männer, vielmehr des Ehemannes. Doch das Schicksal kam ihr zur Hilfe. So makaber das jetzt vielleicht auch ein bisschen formuliert ist, denn noch im selben Jahr von Pierres Geburt, 1766, starb Ehemann Louis-Yves Aubry, vermutlich bei einer Überschwemmung des Flusses Tarn.
Eieiei.
Andere Quellen wiederum beschreiben sein Schicksal als ungeklärt, doch Marie, aka Olympe, bezeichnete sich später zumindest auf jeden Fall als Witwe. Wir wollen Aubry natürlich, also gar nicht unbedingt als Tyrannen erklären, wir wissen auch zu wenig über ihn, aber Fakt war wohl, dass Marie ihn schlicht nicht mochte und sich auch ihre Freiheit wünschte. So zog sie dann gemeinsam mit Pierre nach Aubrys Tod, wahrscheinlich irgendwann zwischen 1768 und 1770, also 2 bis 4 Jahre später, nach Paris, wo bereits ihre Schwester Jeanne und ihr Schwager lebten. Zitat: In diesem Strudel von Gut und Böse, damit meint sie Paris, habe ich dann ein geregeltes, zurückgezogenes Leben im Rahmen eines kleinen Freundeskreises geführt, gerade so, wie es sich schickt für eine Frau, die etwas auf sich hält.
Das war ja wichtig, dass dass sich Frau verhält, wie es sich schickt, nicht wahr? Artikel 5. Die Gesetze der Natur und Vernunft wehren alle Handlungen von der Gesellschaft ab, die ihr schaden könnten. Alles, was durch diese weisen und göttlichen Gesetze nicht verboten ist, darf nicht behindert werden. Und niemand darf gezwungen werden, etwas zu tun, was diese Gesetze nicht ausdrücklich vorschreiben. Zitat Ende. Das ist für mich frei übersetzt so etwas wie, nur weil die Gesellschaft zum Beispiel sagt, Frauen sollen nicht studieren, heißt das ja noch lange nicht, dass sie es nicht können. Mhm. Und deswegen sollte man es ihnen ja auch nicht verbieten.
Richtig.
Und so gesehen bot Paris für Olympe einige Möglichkeiten, sich zu entfalten. Sie nutzte die Zeit dort dann wohl auch vor allem für das, was ihr vorher zeitlebens verwehrt wurde. Ein intensives Studium der französischen Sprache und die Verbesserung ihrer Fertigkeiten im Lesen und Schreiben. Theater besuchen, für erste eigene Versuche als Theaterautorin. Achtung, Obacht. Und irgendwann begann dann Marie auch, sich als Olympe de Gouges zu bezeichnen. Dabei handelte es sich um den zweiten Vornamen ihrer Mutter und eine andere Interpretation bzw. Aussprache ihres Nachnamens Gouze. Bei ihrem neuen Leben half ihr wohl auch ihr neuer Lebensgefährte, Jacques Beatrix de Rosière, den sie zwar nie heiratete, der ihr als adliger Transportunternehmer allerdings ein gutes Auskommen ermöglichte. Mit ihm war sie wohl so um die 17 Jahre zusammen und hatte Gerüchten zufolge auch einige Kinder mit ihm, doch das waren entweder wirklich nur Gerüchte oder sie verstarben früh, denn in ihrem späteren Testament wurde nur Sohn Pierre bedacht. Und eine ehelose Beziehung zu führen galt in der Zeit jedenfalls als höchst ungewöhnlich, um nicht zu sagen, es schickte sich so gar nicht. Doch Olympe, wie sie sich ja nun nannte, hatte von der damaligen Interpretation des Ehestandes, dafür hatte sie nicht so viel übrig. Und die Wissenschaftlerin Dr. Victoria Frühsack schrieb dazu, ihrer Meinung nach war die Ehe, Zitat, das Grab der Liebe und des Vertrauens. Sie kämpfte für das Recht von Frauen auf Scheidung und forderte eine Revision des Eherechts zugunsten eines Gesellschaftsvertrages von Mann und Frau, was ja total modern eigentlich ist. Ne?
Absolut.
Ziemlich fortschrittlich, ja, genau. Ja. Geprägt war diese Wut auch von den ständigen Zuschreibungen von außen, sie sei eine Kurtisane gewesen, habe Liebschaften gehabt und. Also ein durch und durch unschickliches Leben eben. Ne?
Ja, die bösen Zungen, ne?
Natürlich.
Wir haben Artikel 6. Das Gesetz sollte Ausdruck des allgemeinen Willens sein. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitwirken. Es muss für alle das Gleiche sein. Alle Bürgerinnen und Bürger, die gleich sind vor den Augen des Gesetzes, müssen gleichermaßen nach ihren Fähigkeiten ohne andere Unterschiede als die ihrer Tugenden und Talente zu allen Würden, Ämtern und Stellungen im öffentlichen Leben zugelassen werden. Olympe sah in ihrem Talent offenbar die Schriftstellerei. Sie trat dabei erst in den 1780er Jahren als Autorin in Erscheinung. Die genauen Daten variieren da je nach Quelle und es gibt einige ganz erhebliche Abweichungen. Mhm. So ist das ja immer, wenn es ein paar Jahrhunderte her ist. Die Wissenschaftlerin und Feministin Hannelore Schröder erwähnt beispielsweise das Olymp, das erste veröffentlichte Drama Samor und Mirza, in dem sie die damals noch übliche Sklaverei scharf kritisierte, jahrelange Verleumdungen einbrachte. Mhm. Dass sie jedoch vom Herzog von Dürer sogar vorübergehend in die Bastille, ja, das Gefängnis, die Bastille, gesteckt wurde, konnten wir so nirgends anders finden.
Mhm. Ja, also das ist merkwürdig, weil wäre sie in der Bastille gewesen, dann hätte sie wahrscheinlich auch darüber geschrieben. Artikel 7. Für Frauen gibt es keine Sonderrechte. Sie werden verklagt, in Haft genommen und gefangen gehalten in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Frauen unterstehen wie Männer den gleichen Strafgesetzen. Und ich hatte vorhin etwas zitiert, da ging es auch darum, sie hat das Recht, auf das Schafott zu gehen oder auf den Schafott. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Genau. Das Zitat ist aber gerade besonders passend. Schließlich landete sie ja dann angeblich in dem Gefängnis, also Bastille. Aber offensichtlich konnte man sich das mit ihr vor allem erlauben, weil sie eine Frau war. Das Skandalstück Samor und Mirza wurde 1789 dennoch uraufgeführt und unter dem Titel, was eigentlich noch krasser ist, Die Sklaverei der Schwarzen veröffentlicht. Genau. Es wurde nach einem erneuten Hochkochen des Skandals schnell wieder abgesetzt. Surprise, surprise. Doch das folgende Stück, Das Kloster oder Erzwungene Gelübde, wurde in einem anderen Theater mit Erfolg aufgeführt. Olymp galt zu dieser Zeit als Schriftstellerin mit ausgezeichnetem Allgemeinwissen, insbesondere eben was Theater, Philosophie, aber auch Geschichte betrifft. Mhm. Ihr schriftstellerisches Vorbild soll angeblich vor allem niemand anderes als ihr leiblicher Vater gewesen sein, der Marquis de Pompignan. Dieser verstarb übrigens 1784 zu ungefähr der Zeit, als Olymp selbst erstmals als Schriftstellerin in der Öffentlichkeit auftrat.
Mhm.
Gefördert wurde sie von ihrem Vater aber nicht, der verleugnete sie ja, sondern von dem bekannten Literaten Louis-Sébastien Mercier, zu dem sie eine Freundschaft entwickelt hatte. Da sind wir wieder bei dem unvermeidlichen Einfluss von Freunden, Förderern und Weggefährten, ne? Was wir ja auch häufig feststellen. Irgendwen braucht man dann doch immer, der einem so einen Anstups gibt. Denn auch zu anderen zeitgenössischen Schriftstellern, Wissenschaftlern und Publizisten hielt sie engen Kontakt, darunter auch übrigens zu Freimaurern. Und die klare Positionierung gegen die Sklaverei brachte Olymp auch den Ruf einer politischen Autorin ein. Was ja eigentlich der Grund ist, warum wir sie hier auch vorstellen. Also der ausschlaggebende Grund.
Naja, nicht die Politik selbst, sondern tatsächlich genau. die Artikel.
Ja, wir haben mit Frauenrechten ja angefangen, ne, und haben da festgestellt, die Frau ist super, die müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver vorstellen.
Ach so, meinst du das, ja. Wir kommen zum Artikel 8. Das Gesetz soll nur Strafen verhängen, die unumgänglich und offensichtlich notwendig sind. Und niemand darf bestraft werden, es sei denn, Kraft eines rechtsgültigen Gesetzes, das bereits vor der Tat in Kraft war und das legal auf Frauen angewandt wird. Gestraft wurde Olymp aber weiterhin mit üblen Nachreden. Die Tatsache, dass sie ihre Texte diktierte und von bezahlten Schreibern aufschreiben ließ, wie viele Männer das ja übrigens auch gemacht haben und vielleicht auch immer noch machen, brachte ihr den Vorwurf, sie sei gar nicht selbst die Urheberin.
Eieiei.
Unter diesen Leuten soll sogar auch Rousseau gewesen sein.
Naja, was das für einer war, das wissen wir auch spätestens seit der Frauenrechtsepisode. Also hier ist die Rede von dem berühmten Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau. Der hat mit seinem sogenannten Erziehungsroman Emile die aufgeklärte Frau sozusagen zurück ins Haus gedrängt. Gerne da auch nochmal in die Folge reinhören, wenn ihr euch erfreuen wollt an diesem Mann.
Ja, genau, so ist es. Und dass der Olymp kritisiert ist oder kritisierte, ist ja dann auch nicht weiter verwunderlich. Jedenfalls mit dem schon erwähnten 1786 erschienenen Briefroman Denkschrift der Madame de Valmont kritisierte Olymp den Umgang mit außerehelichen Kindern und die Pflichtvergessenheit ihrer leiblichen Väter scharf. Ich muss da immer an Goethes Faust denken.
Mhm.
Also eine ja, absolut unschöne Zeit, ne? Vor allen Dingen auch gerade, wenn es um das Thema Verhütung ging, das und so weiter. So, Kontext. In Paris wurden damals jährlich etwa 5000 Findelkinder ausgesetzt.
Krass.
5 davon waren übrigens wohl leibliche Kinder des erwähnten Jean-Jacques Rousseau. Politisch blieb es jedenfalls bei Olymp dabei immer. Hannelore Schröder merkt an, Zitat, in ihrem umfangreichen utopischen Roman Der philosophische Prinz von 1792 formuliert sie radikal universale Gedanken zur Rechtsgleichheit. Frauen sind gleich mit Männern, wenn sie es in bürgerlich, bürgerrechtlicher und politischer Hinsicht sind und wenn sie die gleiche Erziehung genossen haben. In ihrem weiteren Oeuvre, das übrigens nicht komplett erhalten ist und nur selten auf Deutsch übersetzt wurde, ging es in der Folge auch immer um politische und gesellschaftliche Dinge, die heikel waren. Jedenfalls feierte Olymp auch in künstlerischer Hinsicht durchaus gute Erfolge mit ihren Theaterstücken.
Also sehr vielfältig, die Frau, ne?
Total.
Artikel 9. Gegenüber jeder Frau, die für schuldig befunden wurde, muss das Gesetz mit großer Strenge angewendet werden. Also das Gesetz macht auch vor Frauen nicht Halt. Und mit diesem Zitat spielte Olymp auf die Unschuldsvermutung in Artikel 9 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte an, die ja, wie gesagt, ihr Vorbild waren. Jedenfalls forderte sie Gleichstellung, damit eben auch, wenn es am Verhalten von Frauen etwas zu verurteilen gab. Und damit kommen wir ihren ganz expliziten politischen Schriften ein bisschen näher, das heißt ein bisschen. Und die Viktoria Frühsack, die ich vorhin auch schon zitiert habe, beschreibt, wie Olymp schon vor der Revolution immer wieder politische Schriften an Institutionen und Abgeordnete schickte, offene Briefe publizierte und Wandplakate aufhängen ließ.
Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, wie mutig, ne?
Total. Ein offener Brief sowie ihre Skizzen eines umfassenden Sozialprogramms schafften es dabei sogar auf die Titelseite des Journal Général de France.
Wahnsinn.
Und Olymp setzte sich in ihren Schriften für die Ausbildung von Hebammen ein, ein Theater für weibliche Autorinnen, für die Ehescheidung, wie gesagt, großes Anliegen von ihr, die Trennung von Kirche und Staat, gegen die Todesstrafe und verfasste eine kritische Schrift über Robespierre. Da bin ich jetzt gerade einmal quer durch alles Mögliche durchgegangen. Bam, 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 bam. Könnt ihr nochmal kurz zurückspulen und sagen, Moment, was war da jetzt alles? Kurz, sie sagte eigentlich zu allem ihre Meinung, vor allem auch als Frau und Feministin, a woman.
Yeah. Und damit sind wir bei diesem Artikel 10. Niemand darf wegen seiner Meinung, auch wenn sie grundsätzlicher Art ist, verfolgt werden. Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen, vorausgesetzt, dass ihre Handlungen und Äußerungen die vom Gesetz gewahrte öffentliche Ordnung nicht stören. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass die Französische Revolution bei allen guten Dingen eben auch zu einer Welle von Terror und Gewalt führte, besonders unter Robespierre. Wer da gerade nicht passte, wurde nicht selten hingerichtet. Olymp de Gouges wollte ganz klar darauf hinweisen, wer sich zu verantworten hat, sollte auch Verantwortung übernehmen dürfen. Man kann auch sagen, Verantwortung ist keine Einbahnstraße, das gilt ganz besonders bei den Rechten von Frauen. Mhm. Wahlrecht, Schulbildung, Wahl des Ehepartners, Gleichheit vor dem Gesetz. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 gilt ja mit Recht als großer Wurf und wurde 1791 quasi das Grunddokument, auf dem die neue französische Verfassung beruhte. Frankreich wurde nunmehr zu einer konstitutionellen Monarchie, allerdings mit den eingangs erwähnten Lücken in Sachen Frauenrecht und den blutigen Auseinandersetzungen innerhalb der revolutionären Kreise.
Artikel 11. Die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ist eines der kostbarsten Rechte der Frau, denn diese Freiheit garantiert die Vaterschaft der Väter an ihren Kindern. Jede Bürgerin kann folglich in aller Freiheit sagen, ich bin die Mutter eines Kindes, das du gezeugt hast, ohne dass ein barbarisches Vorurteil sie zwingt, die Wahrheit zu verschleiern. Dadurch soll ihr nicht die Verantwortung für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch Gesetz bestimmten Fällen abgenommen werden. Und dieser Artikel verdeutlicht noch einmal, wie viel Olymp aus ihren konkreten privaten Erfahrungen zog und wie wichtig es ihr war, dass Männer sich nicht einfach so aus der Verantwortung stehlen konnten. wenn es um den gezeugten Nachwuchs ging. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Verhütung ja damals so gut wie unmöglich war, ne? Außer so den üblichen mechanischen, die man so kennt, landläufig. Frauen wurden schneller schwanger, ob gewollt oder ungewollt. Und Olymp jedenfalls reagierte auf die Menschenrechtserklärung mit ihrer eigenen Erklärung, deren 11. von 17 Artikeln ich hier gerade zitiert habe. Zusätzlich gab es Vorschläge zu Rechtsreformen, Kritik an der Revolution bzw. deren Verlauf und der Gewalt, mit der sie vorangetrieben wurde, an Hetze, Radikalisierung und so weiter. Und Zitat von ihr aus dem Jahr 1792, mir graut vor meinen Vorhersagen, alle haben sich verwirklicht. Und sie schickte ihre Schrift noch 1791 an die Nationalversammlung und ebenfalls an die französische Königin Marie-Antoinette, für die sie einen Brief beilegte. Wir erinnern uns an Folge 164 und Maria Theresia, die ja die Mutter von Marie-Antoinette war. Mein Gott, also das ist in diesen Königshäusern, das ist, du bist ja da quasi Expertin dafür. Ich weiß noch, dass du da auch mit Freude dabei warst, die ganzen Könige und so vorzustellen. Und die damalige Königin, also Marie-Antoinette, war damals politisch bereits enorm geschwächt und hat das Schreiben vielleicht auch gar nicht erhalten, wir wissen es nicht. In beiden Fällen wurde dem Schreiben jedenfalls keine weitere Beachtung geschenkt und das ist auch lange so geblieben.
Ja. Jetzt überspringen wir mal einige Artikel und kommen zu Artikel 16. Die anderen dazwischen könnt ihr gerne nochmal selbst nachrecherchieren.
Absolutely.
Artikel 16. Eine Gesellschaft, in der die Garantie der Rechte nicht versichert und die Trennung der Gewalten nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung. Die Verfassung ist null und nichtig, wenn die Mehrheit der Individuen, die Nation darstellen, an ihrem Zustandekommen nicht mitgewirkt haben. Krass. Das ist natürlich eine unverblümte Absage an das Zustandekommen des neuen Nationalstaats. Mhm. Den hat Olymp ja gar nicht prinzipiell abgelehnt, sondern im Grunde nur die Egalität, also die Gleichheit auch für Frauen, in den Vordergrund drücken wollen. Das Motto, wir erinnern uns, Liberté, Égalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüder, Schwesterlichkeit, war ja, wie gesagt, damals so einer der vielen Schlagsätze und ist heute das Staatsmotto der modernen französischen Republik. Bei der Gleichheit steckt das ja eigentlich mit drin. Gleiches Recht für alle, nicht nur für die Brüder, sondern auch für die Schwestern.
Mhm. Komisch, mit dass das immer noch so voll drin ist, aber du kannst es ja auch jahrhundertelang gelerntes nicht einfach so umschmeißen wegen der Frauen. Also wo kommen wir denn da hin?
Naja. Ja. Das wäre jetzt Sarkasmus und Ironie, also nicht, dass jemand das für bare Münze nimmt hier. Mit ihrer konkreten Gleichstellung von Mann und Frau gilt Olymps Erklärung als erstes feministisches Manifest überhaupt. Und diese Erklärung lenkte zum wiederholten Male den Zorn der herrschenden Männer auf sie, insbesondere die von Robespierre. Als Olymp am 20. Juli 1793 in ihrer Wandzeitung zu einer direkten demokratischen Wahl statt des republikanischen Systems aufrufen wollte, wurde sie beim Plakatieren verhaftet. Wir wissen jetzt nicht, ob es das erste Mal war, aber es war auf jeden Fall das letzte Mal.
Ja, jedenfalls ahnte sie bereits, was ihr blühen könnte, hat sie ja in ihrem Artikel 10 selbst überdeutlich darauf hingewiesen, dass Frauen oftmals das Schafott ja droht. Sie versuchte noch, sich mit Briefen an das Revolutionstribunal, an Staatsanwälte zu erklären, zitierte die Meinungs- und Pressefreiheit in Artikel 7 der französischen Verfassung, doch ohne Erfolg. Olymp wurden sämtliche Rechte versagt, das Recht auf einen Anwalt, auf Kontakt zu ihren Freunden und Familie und 3 Tage vor ihrem Prozess am 1. November erhielt sie ihre Anklage in der gefürchteten Conciergerie, dem Vorhof zum Schafott. Und in dem Prozess hatte Olymp gar keine Chance, wurde zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Ganz explizit wegen ihrer politischen Äußerung. Und Königin Marie-Antoinette traf es, by the way, bereits am 16. Oktober. Also, die war schon tot, als es da soweit war. Und ich zitiere nochmal Hannelore Schröder aus einem Brief von Olymp an ihren Sohn. Ich sterbe, mein lieber Sohn, Opfer meiner Beseelung für Vaterland und Volk, dessen Feinde bringen mich unter der trügerischen Maske ihrer republikanischen Gesinnung ohne Skrupel auf das Schafott. Hätte ich voraussehen können, dass ungezügelter Blutdurst Recht sprechen würde, gegen jedes Gesetz, ich sterbe unschuldig. Alle Rechte, worauf eine Frau, die Höchstverdiente ihres Jahrhunderts, sich berufen kann, sind vergewaltigt. Ja, das ist wirklich einfach nur traurig.
Da kann man auch nicht mehr so ganz viel zu sagen. Ich fand das eingangs ganz schön, deswegen haben wir es ja auch genommen. Mhm. Die Revolution frisst ihre Kinder und auch hier passt es sehr. Und dass Frauen fundamentale Rechte versagt bleiben, passiert wohl auch noch öfter. Es traf in diesem Fall aber auch viele unschuldige Männer, das muss man dazu auch nochmal sagen. Olymp hat sich große Verdienste erschrieben in ihrem Leben, die leider für lange Zeit auch in Vergessenheit geraten sind. Und die von uns hier oft zitierte und als Quelle herangezogene Dr. Viktoria Friesack oder Friesack hat ihre Dissertation mit dem Titel Denken und Werk von Olympe de Gouges dieser starken Frau gewidmet. Und sie sagt, Zitat, ich sehe die Aufgabe, mit meiner Forschungs- und Verlagsarbeit marginalisierten historischen Persönlichkeiten eine Stimme zu verleihen, als meine Berufung an. Lieben, lieben Dank, liebe Viktoria, wenn du das jetzt hier hörst. Wir sind so voller Ehrfurcht vor deiner Dissertation und danken dir sehr für deine tolle Arbeit und berufen uns hiermit auch auf deine Arbeit. Ja, ist ja auch wie unsere Aufgabe, Katrin, oder?
Ja, ein bisschen und immer mehr, je mehr Frauen wir vorstellen, finde ich. Also, ja. Vielleicht nicht ganz als Dissertation, aber wir bemühen uns.
Ja, wir bemühen uns, aber ich glaube, jede Episode als Dissertation, da würden wir nicht mehr zu unserem Vollzeitjob kommen. Ich meine, wir können das ja auch als Vollzeitjob machen, aber da müsstet ihr uns alle sehr viel Geld spenden, glaube ich. Kommen wir zurück zu Olymp. Olymps Werk bekam übrigens erst wieder in den 70er Jahren so richtig Aufmerksamkeit im Zuge der weltweiten Frauenbewegung. Es war dann tatsächlich die andere von uns hier zitierte und als Quelle verwendete Wissenschaftlerin, Patriarchatsforscherin und Feministin Hannelore Schröder, leider verstorben im vergangenen Jahr 2023, die den Text 1972 in der französischen Nationalbibliothek wiederentdeckte und 1977 erstmals auf Deutsch veröffentlichte.
Ist ja so krass, ne? Mega. So lange nach dem Tod von Olymp. Also vielen Dank auch nochmal ganz explizit und posthum an die tolle Vorarbeit von Hannelore Schröder und natürlich auch an Viktoria Friesack von mir. Wer weiß, ob wir ohne euch von dieser Frau überhaupt gehört hätten oder ob unsere Folge ohne eure Texte in der Form möglich gewesen wären. Genau. Ganz sicher nicht. Also danke. Und auch danke nochmal an Daniel, also zumindest in dieser jetzt im On, der uns wieder so wunderbar bei der Recherche unterstützt hat. Das ist wirklich toll.
Der Bruder von Katrin, genau. Grüße gehen raus. Ja, zum Abschluss noch einmal ein Zitat aus der Präambel der inzwischen hoffentlich etwas bekannteren Erklärung Olymps an die Nationalversammlung. Ein Zitat, das unsere Meinung bestärkt. Männer und Frauen, nur gemeinsam sind wir stark. Zitat, die Rechte der Frau, Mann, bist du fähig, gerecht zu sein? Eine Frau stellt dir diese Frage. Dieses Recht wirst du ihr zumindest nicht nehmen können. Sag mir, wer hat dir die selbstherrliche Macht verliehen, mein Geschlecht zu unterdrücken? Deine Kraft? Deine Talente? Betrachte den Schöpfer in seiner Weisheit. Durchlaufe die Natur in alle ihrer Majestät. Die Natur, der du dich nähern zu wollen scheinst, und leite daraus, wenn du es wagst, ein Beispiel für diese tyrannische Herrschaft ab. Geh zu den Tieren, befrage die Elemente, studiere die Pflanzen, ja, wirf einen Blick auf den Kreislauf der Natur und füge dich dem Beweis, wenn ich dir die Mittel dazu in die Hand gebe. Suche, untersuche und unterscheide, wenn du es kannst, die Geschlechter in der Ordnung der Natur. Überall findest du sie ohne Unterschied zusammen. Überall arbeiten sie in einer harmonischen Gemeinschaft an diesem unsterblichen Meisterwerk.
Wow. Das ist fast wie ein Monolog im Theater. Ich sehe dich da auf der Bühne als Olympe de Gouges, liebe Kim. Das ist wirklich,
ich habe Gänsehaut.
Ich habe Gänsehaut. Und ja, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer ihr Lieben da draußen, beschäftigt euch mit dieser tollen Frau und natürlich bleibt stark. Ja,
und gesund.
Ja.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gern mit anderen, abonniert uns und folgt uns gern auf Instagram. Wir freuen uns über jeden freundlichen und konstruktiven Austausch dort.
Und den Link zu allem, was ihr braucht, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir euch, oh ja, oh toll, aha, Virginia Woolf vorstellen. Ich freue mich total.
Ich mich auch.
Also, alles Liebe.
Tschüss.